Ärztin hätte den Gemeindeaccount und dafür sollte ich einen Post hochladen oder wollte ich einen Post hochladen und dann war so die Option, ich habe einfach mal ein bisschen gespielt. Und dann war da die Möglichkeit, to schedule a post. Mein Handy ist ja auf Englisch eingestellt.
Nur ich kann Englisch.
Only me. Und dann habe ich das gerade gemacht und vor 4 Minuten ist das jetzt online gegangen und ich dachte, der Kommentar ist nicht, oder der Text ist nicht online, aber dann doch. Und ich bin sehr zufrieden mit der Leistung.
Aua. Helene, aua.
Helene, bist das du?
Okay. Oh Mann. Alter, Esther, ich habe richtig Bock, heute über ein Thema zu reden. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, es ist ein gutes Thema für einen Podcast, einfach um sich mal ein bisschen darüber auszutauschen. Heute mal über die Nichtigkeit des Lebens zu reden. Hm. Was denkst du?
Ich finde das voll witzig, dass Gott uns das so beide unabhängig so aufs Herz gelegt hat, darüber zu reden. Weil vielleicht für den Kontext, Christian liest das momentan, also Prediger in seiner stillen Zeit und ich auch. Und wir machen nicht gemeinsam stille Zeit, also wir lesen nicht gemeinsam Bibel. Aber dennoch hat das Gott so gerade geführt, dass wir das so unabhängig zusammen machen. Und ich weiß nicht, du so in anderen Kontexten wirst das bestimmt auch gleich nochmal beleuchten und ich auch nochmal. Und ich finde das voll cool.
Ja, richtig. An der Stelle auf jeden Fall zumindest mal ein offizielles Hallo.
Hallo.
Wir begrüßen euch wieder in unserem Podcast.
Oder wie man das hier im Rheinland sagt, Tag.
Alles klar. Ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei diesem Dienstagabend-Podcast. Und ja, genau, wir haben es schon angeteasert, beziehungsweise im Titel gelesen. Heute wollen wir mal ein bisschen mehr darüber reden, so ein bisschen mehr darüber reflektieren. Ich glaube, man kann es echt am besten sagen, so wie sinnlos das Leben eigentlich ist. Vor allem ohne Gott.
Hm.
Ich glaube, das überschreibt es schon ganz gut, so dieses ganze Thema. Und mir liegt das richtig am Herzen, so ein bisschen darüber zu sprechen. Und wie du gesagt hast, so irgendwie lief das jetzt auch voll unabhängig voneinander, ne, dass dieses ganze Thema, so dieses Nichtigkeit, Vergänglichkeit, dass das so irgendwie aufkam. Ne, du liest es in deiner stillen Zeit, ich in meiner Jüngerschaftsbeziehung. Und wir haben jetzt dieses ganze Thema, das Buch Prediger angefangen in der Bibel. Und deshalb hat sich das, glaube ich, hat sich das richtig gut ergeben, dass man jetzt gemeinsam so ein bisschen darüber spricht.
Hm.
Und ich bin gespannt. Ich weiß nicht, Vergänglichkeit, wenn du so daran denkst, also an dieses Wort Vergänglichkeit oder so dieses Vergänglichkeit des Lebens, so nichts hat Bestand, keine Ahnung, was sind so deine Gedanken? Oder hast du früher viel über dieses Thema nachgedacht? Oder wie, also was denkst du dazu, bevor wir inhaltlich einsteigen?
Also das sind jetzt 3 Fragen gewesen.
Ja.
Einmal, um das so chronologisch zu sortieren.
Chronologisch.
So die Sinnlosigkeit des Lebens ist ja der Grund, wieso ich damals nach Gott gefragt hatte. Also ich bin ja nicht christlich so wirklich aufgewachsen oder ohne einen wirklichen Glauben an Gott, mehr so traditionell. Und dann so im Ende meiner Teenjahre oder in meinen Teenjahren ist das so auf jeden Fall mal wieder so eine größere Frage gewesen, weil ich gemerkt hatte, dass alles im Leben voll nichtig ist, so Schule, Familie und alles, was so dazu gehört hatte. Und deshalb war das damals schon ein großes Thema für mich. Und dann die letzten Jahre hatte ich auf Spotify so eine Meditation, ich habe die schon öfters hier angesprochen, auf Instagram schon angesprochen und so weiter. Und da wird so ein bisschen über das Thema gesprochen. Und dann war das immer so das, was ich mit Endlichkeit oder Nichtigkeit verbunden hatte. Und jetzt gibt es einen komplett neuen Bereich. Und zwar bei uns in der Gemeinde predigt einer unserer angehenden Pastoren über Prediger und auch da über Nichtigkeit. Mhm. Und immer wieder, wenn man so an einige Stellen hat, dann hat man so seine Stimme so im Kopf, so einige Aussagen. Und ich finde das voll cool. Also weil der das auch nochmal so voll so an den Mann bringt. Ja, und vielleicht an dieser Stelle kurz eine so, wenn du an einer theologischen Auslegung vom Prediger interessiert bist, dann kannst du da vielleicht auch nochmal vorbeischauen bei uns in der Gemeinde. Gibt es die Predigtreihe von Johannes
Schöner. Kann ich auch verlinken, oder nicht?
Kann man.
Aber dann musst du dir aufschreiben, dass wir das gesagt haben.
Okay, wir schreiben das auf.
Sehr gut, ich kann ja währenddessen ein bisschen erzählen. Ich muss sagen, ich habe in der Vergangenheit eher weniger so darüber nachgedacht, dass das Leben in dem Sinne irgendwie vergänglich ist. Ich weiß, ich hab lange irgendwie den Fokus darauf gelegt, so auf das, was kommt. Also so dieses irgendwann bei Gott sein, ne, ewiges Leben und so. Also ich habe so sehr so den Fokus und mein Leben darauf gelegt und sehr wenig darüber nachgedacht, dass das Leben an sich halt irgendwie gar keinen Bestand hat. Das ist so voll, weiß ich nicht, so kein, es ist nicht ewig, es geht wieder, alles was kommt, geht. Und darüber habe ich nie so bewusst nachgedacht, aber ich glaube, es hat voll das Potenzial. Und deshalb glaube ich, ist es auch gut, jetzt so ein bisschen darüber zu reden. Ich meine, jeder kann ja für sich irgendwie, ne, auch einschätzen, so wie sehr denkt man darüber nach, dass das, was man jetzt gerade in seinem Alltag macht, so dass das meiste davon vergänglich ist und mit was für einen Wert hat das in unserem Leben, wonach richten wir uns in unserem Leben. Und ich glaube, dass sich diese Frage mal zu stellen, so was ist vergänglich, beziehungsweise wie sehr bin ich mir dieser Vergänglichkeit bewusst, hat voll das Potenzial, wie wir unser Leben leben. Und deshalb ist es, glaube ich, voll gut so, mal ein bisschen mehr darüber nachzudenken. Gerade so mit dem Buch Prediger. Ich glaube, das ist einfach auch ein sehr besonderes Buch, weil es wie so ein, von König Salomo, wie so ein langer Tagebucheintrag irgendwie formuliert ist. Ne? Jemand, der versucht hat, den Sinn des Lebens in dieser Welt zu finden. Ne? Und ich weiß, vielleicht bevor wir noch ein paar Stellen, deshalb sitze ich hier auch mit der Bibel, bevor ich ein paar Stellen auch irgendwie vorlese, ich weiß, dass ich mir eine Sache in der Welt schon auch immer wieder so gefragt habe. Ich dachte mir immer so, wie ist es, ohne Gott Sinn in seinem Leben zu finden? So wie machen Leute das oder wie glauben die Leute das zu machen? Weil ich mir so denke, guck mal, wenn du nicht weißt, wofür du hier bist, wenn du nicht weißt, was danach kommt, wenn du keinen Sinn im Leben hast, sondern den Sinn in einer vergänglichen Welt findest, dann ist so, du drehst dich nur im Kreis.
Aber ich glaube, dass oder zumindest merke ich das auch in meinem Gespräch mit so Leuten, die halt wirklich nicht an Gott glauben, dass man sich einredet, dass die Dinge nicht nichtig sind. Zum Beispiel allein dass der Bereich Sport, so dann denkt man sich so, ja okay, ich kann ja immer in Sport vertieft sein. Oder ich kann ja immer Sport machen. So im Sinne von, ich kann ja immer aktiv sein und so, was soll mich schon aufhalten? Und man blendet einfach ganz so unbewusst aus, dass das wirklich ein Ende haben kann. Und auch wenn das jetzt nur so eine rhetorische Frage von dir, weil ich glaube, dass dass die Welt auch so durch die ganzen Ablenkungen und so sich gut da betäubt, diese Fragen zu stellen.
Ich glaube auch, wenn du das so sagst, ich überlege, doch immer, wenn man dann so, also so über das Ende der Welt, über das Ende des Lebens spricht, wenn man über Altersschwäche spricht, wenn man darüber redet, dass man irgendwann vielleicht im Kopf nicht mehr so klar ist wie jetzt und quasi, wenn man diese ganze, ich sag mal so die letzten Jahre des Lebens, wenn man die mit Leuten manchmal so bespricht, dann also für mich selber ist das auch ein Thema, wo ich merke, so sehr habe ich mich nicht damit beschäftigt, aber gerade auch Leute, die an Gott nicht glauben und gar keine Perspektive haben, denen fällt das sehr schwer. Oftmals. So, dass sie dann sagen, okay, das ist eher eine Zeit so, ich hoffe, dass es mir danach gut geht. So, aber ich konzentriere mich nur auf das Jetzt. Und das Jetzt ist halt, ne, ich kann mich vertiefen in verschiedene Themen, ich kann darin meinen Alltag, ich kann meinen Alltag damit füllen, meine Zeit, ich kann mich damit ablenken. Und dass man halt versucht, so die Dinge, für die man sich interessiert, darin den Sinn zu finden, aber sich diese Frage gar nicht zu stellen, ey, irgendwann ist das vorbei und irgendwann bietet es einem auch keinen Halt mehr. Und ich glaube, deshalb hat das voll das Potenzial, sich gerade auch mit der Vergänglichkeit zu befassen. Und die Leute, die uns auf Instagram folgen, die haben es ja auf jeden Fall schon mitbekommen, dass ich dass ich auf jeden Fall in meiner Familie gepredigt habe auf einer Beerdigung über das Buch Prediger tatsächlich auch. Und ich glaube, ja, das hat echt ein sehr großes Potenzial. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir zumindest über ein paar Stellen so reden. Ich meine, das Buch hat ja voll viel zu bieten. Aber ich dachte mir, ich lese einfach ein paar Stellen vor. Denkst du, das ist eine gute Idee?
Ja.
Lass mich doch vorher einen Schluck nehmen. Da bricht Durst, ey.
Kannst du uns auch noch was von mir haben? Hab noch einen Uwe drin.
Oh, das ist noch ein bisschen mehr als der Uwe.
Bringen hier den Kindern durch schlechte Sachen bei. Nee. Uwe bedeutet, unten wird's eklig. Also in so.
Ach echt? Das wusste ich gar nicht. Ich wusste nur, Uwe steht so mäßig für den letzten Schluck von irgendetwas.
Also ich dachte, das steht für unten wird's eklig. Also ich finde, unten wird's eklig, deshalb.
Ja. Okay.
Wie nichtig, nein, Spaß.
Ja, nein, aber einfach um vielleicht ein paar einleitende Gedanken zu Prediger erstmal so ein paar Sachen zu sagen. Ich finde, das, was das Buch Prediger vor allem ausmacht, ist so, dass so oft durch König Salomo so viele Kreisläufe des Lebens beschrieben werden. Ne, er sagt ja ganz am Anfang, er sagt es nämlich in Kapitel 1, in Vers 13, da sagt er quasi über sich selber, er sagt, ich richtete mein Herz darauf, alles zu suchen und umsichtig zu erforschen, was man unter dem Himmel tut. Ne? Er sagt quasi, so wie ich jetzt hier und jetzt stehe, ich habe mir vorgenommen zu sehen, was machen die Menschen in dieser Welt, wo versuchen sie ihren Sinn zu finden und ich will das Gleiche versuchen. Also das ist so der Startpunkt und alles, was danach kommt, berichtet er quasi darüber. So, was hat er für Erfahrungen gemacht und das, was wir halt jetzt schon sagen können, ist und eigentlich macht er, wie nennt man das, er spoilert das eigentlich selber direkt in Vers 14. Und er sagt, ich richtete mein Herz darauf, alles zu suchen und so weiter und so fort. Und dann in Vers 14, und ich sah alles tun an, das unter der Sonne geschieht, und sieh, es war alles bedeutungslos und ein Haschen nach Wind.
Hm.
In diesen zwei Versen fasst er eigentlich das ganze Buch schon zusammen. Nur wird es danach quasi ein bisschen detaillierter, ne? Worüber wir gleich auch noch so ein bisschen reden. Aber diese Beobachtung auch einfach zu haben, alles, was diese Welt bietet, alles kommt und alles geht. Nichts davon bleibt.
Und da, wenn ich das so höre mit diesem Unter der Sonne, dann ist mir voll so Johannes voll in den Ohren. Ich weiß nicht, ob du diese Predigt auch gesehen hattest, wo der meinte so, dass alles unter der Sonne ist nichtig und deshalb muss man auf den schauen, der über der Sonne steht. Und jedes Mal, wenn das so ist, so, also auch als du das gerade vorgelesen hast, dachte ich mir so, unter der Sonne ist es nichtig, aber über der Sonne nicht. Ja, ja. Und das ist so auch diese Gedanken
dazu. Ja, Mann. Und ich glaube, also so, wir können ja gleich einfach mal, ich habe ein paar Stellen auch mir selber quasi rausgesucht. Ich habe mich diesmal halbwegs vorbereitet.
Oh, was für ein Zufall.
Ja, das tust du leider nie. Ne? Ja, aber es gibt so ein paar Sachen. Ich meine, so, wir machen ja jetzt ja auch keine Bibelstunde daraus. Aber, dass wir einfach mal so ein bisschen darüber reflektieren. Das Interessante ist nämlich, dass er geht so auf die verschiedenen Bereiche des Lebens eigentlich ein. So, er spricht über Weisheit, er spricht über irdische Arbeit, er spricht über die Vergänglichkeit des Lebens. Was gibt es hier noch so für Überthemen? So, er spricht viel über Eifersucht und Gerechtigkeit auch. Und es gibt so verschiedene Sachen, wo er sagt, so, ey, diese Erfahrung musste ich machen, um zu erkennen, mach das nicht. Mhm. Das ist nicht der Sinn des Lebens.
Mhm.
Und interessanterweise sind das alles Dinge, die Welt einem vorgibt als Sinn. Zum Beispiel, einfach um mal ein paar Verse zu lesen, direkt in Kapitel 2, da spricht er über die Vergänglichkeit des irdischen Lebens. Und dann sagt er zum Beispiel Folgendes in Kapitel 2 ab Vers 4. Und er sagt, ich tat große Dinge. Ich baute Häuser, ich pflanzte Weinberge, ich machte mir Gärten und Parks und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Ich machte mir Teiche, um daraus den Wald der grünenden Bäume zu bewässern. Ich hatte Knechte und Mägde und auch im Haus geborenes Gesinde. Ich hatte einen größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir Silber und Gold und von Königen und Ländern einen Schatz. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und Vergnügungen der Männer, Frauen und Nebenfrauen, allerlei Saitenspiel und wurde mächtiger als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen sind. Meine Weisheit blieb mir auch erhalten. Und dann sagt er in Vers 10, und von allem, was meine Augen sich wünschten, versagte ich ihnen nichts und verwehrte meinem Herzen keine Freude. Und in Vers 11 dann, und dann gehen wir drauf ein, in Vers 11 sagt er, als ich aber alle meine Werke ansah, die meine Hände getan hatten und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles bedeutungslos und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. So, hier geht er halt voll auf diesen Bereich ein, so dieses, seinen Sinn zu finden in besonderem Genuss oder in besonderer Freude des Lebens. Ne? Oder auch im Eigentum oder auch beispielsweise im Sex, ne? in den Beziehungen zu anderen Leuten. Und ich glaube, das habe ich gerade eben nicht vorgelesen, aber in Vers 2 spricht er zum Beispiel auch, Vers 3 über Wein. Dass er benutzt das Bild und er sagt, ich habe beschlossen, meinen Leib in Wein zu tränken. So, der hat so mehr alkoholmäßig hätte man nicht trinken können. Ne? Er hat seinen Sinn gesucht in Alkohol, er hat seinen Sinn gesucht in, ne, was hat er gesagt? Ich baute Häuser, ich pflanzte Weinberge, Parks, Gärten, Teiche, Knechte, Rinder, Schafe, Silber und Gold, Frauen und Nebenfrauen, mächtiger als alle, die vorher da waren. Und alles, was meine Augen sich wünschten, ich versagte ihnen nichts. Und so, er sagt, ich hatte die Fülle. So, wenn, ne, wenn du jemanden in dieser Welt fragen würdest, wie würde das perfekte Leben aussehen? So.
Mhm.
Er hatte alles.
Alles, was das Herz begehrt.
Ja, alles. Mhm. Und das, was er aber quasi unterm Strich sagt, ist, als ich das alles sah, da war es bedeutungslos. Und ein Haschen nach Wind und kein bleibender Gewinn unter der Sonne. Und das ist so interessant. Und ich glaube, das ist so das Potenzial, gerade auch aus dem Buch. Er sagt, er hat die Weisheit behalten. Also Gott hat ihn ja mit einer gewissen, also mit einer ganz bestimmten und besonderen Weisheit ausgestattet, um das Leben richtig zu beurteilen. Und er macht diese Erfahrungen und wir können quasi aus erster Hand lernen. ne, wer so erst uns quasi vorangegangen, hat gesagt, guck mal, ich habe das und das und das und das gemacht, das und das und das gehabt. Und unterm Strich, es ist unnötig, verschwende dein Leben nicht damit. Das ist schon krass. Ja, ich weiß nicht, wenn ich so drüber nachdenke, dann kommt halt einem auch selber auch immer wieder einfach so die Frage, inwiefern beschäftigt man sich mit der Vergänglichkeit, beziehungsweise ist man sich dessen bewusst, dass das Leben vergänglich ist. Hm. Bist du so ein Mensch? Hast du das Gefühl, so wenn du auf dein Leben guckst, hängst du manchmal an Dingen, denen du mehr Wert zuschreibst, als sie wirklich haben?
Natürlich. Ich glaube, das machen wir alle. Also natürlich prüft man sich da immer wieder. Und ich würde schon sagen, dass ich ein Mensch bin, dass ich mehr dazu neige, in jedem Moment zu verstehen, ey, das ist hier gerade vorbei. Das ist hier gerade nichtig. Und deshalb zum Beispiel...
Warte. Was meinst du genau? Du neigst dazu, in jedem Moment zu verstehen,
dass es vorbei ist? In dem Moment, das so bewusst eher so wahrzunehmen, dass Dinge vorbei sind. Zum Beispiel so damals, als wir den Austausch zum Beispiel gemacht hatten, dann habe ich auch sehr geweint danach. Und ich weiß, dass ihr Jungs so gesagt habt, was ist euer Problem? Und ich weiß, für mich war das so in diesem Moment, okay, diese Dynamik, die ist jetzt vorbei. Und es ist nichtig, es ist jetzt vorbei gewesen, weißt du, was ich meine? Und ich denke, es gab viele Momente in meinem Leben, richtig kleiner Exkurs, wo ich so voll emotional war, weil ich wusste, dass das hier gerade nichtig ist. Und ich glaube, dass...
Also meinst du, ich verstehe, was du meinst. Ja. Also sagst du von dir, dass du sehr dazu neigst, in deinem Herzen an Dingen festzuhalten und wenn du merkst, dass sie vorbei sind, dann traurig zu sein, ja, quasi, dass du es nicht weiter festhalten kannst.
So kurz. Mhm. Also ich weiß, dass das so etwas ist, wo ich versuche, sehr achtsam zu sein, weil ich, wie gesagt, auch schon so, seit ich so Gott kennengelernt habe, immer mehr mit so diesem Sinn und Nichtigkeit so zu kämpfen habe und oder damit mich beschäftigt hatte.
Ja.
Und ja, deshalb würde ich schon sagen, dass das etwas ist. Nur immer wieder, so ist ja auch jetzt so momentan in unserem Leben, da merkt man auch wieder, so ist es auch schwer, an einigen Sachen dann die doch loszulassen, weil dann das eigene Herz an einen doch betrügt. Aber ich würde schon generell von mir sagen, dass ich da nachdenklich bin. Ich weiß nicht.
Ist doch gut.
Darf ich das jetzt so einloggen hier?
Darfst du.
Was sind so deine Gedanken?
Nee, ich würde sagen, ich neige schon sehr stark dazu, mich auf das Leben hier auf dieser Welt zu beschränken. Im Sinne von, wenn ich so für etwas arbeite oder wenn ich auf ein bestimmtes Ziel so hinhoffe, dass ich mir so in meinem Herzen denke, boah, also hoffentlich erreichen wir das und hoffentlich wird es niemals aufhören.
Mhm.
Also so, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich verdränge sehr oft, worum es eigentlich geht. So, wenn wir halt daran denken, es geht eigentlich um Gott, es geht um ewige Werte, es geht um ewige Schätze, es geht um Schätze im Himmel und dann so quasi darum, inwiefern, also das, was wir tun, hat das wirklich ewigen Bestand? So, das muss auf der einen Seite beantwortet werden. Und ich glaube, ich finde mich ganz oft wieder in meinem Leben, wo ich mir denke, ich sorge mich um Dinge, ich investiere mich in Dinge, ich halte Dinge fest, die diesen ewigen Bestand nicht haben.
Hm.
Das glaube ich, da erwische ich mich schon öfter so dabei. Und vor allem so, zum Beispiel, ich glaube, einer der Verse, mit welcher war das, der passt da voll gut drauf oder voll gut zu. Und zwar in Kapitel 3, in Vers 19, da sagt Salomon, der Mensch hat nichts mehr als das Vieh, denn es ist alles vergänglich.
Hm.
Und das Interessante ist halt, er sagt, guck mal, der Mensch, also ne, er setzt nicht den Menschen und das Tier gleich, sondern er bezieht sich auf den Besitz. Der Mensch, er hat nichts. Das Tier, es hat nichts.
Mhm.
Es ist alles vergänglich. Und ich glaube, ich benehme mich oft so, als ob ich das, was ich mache und das, was ich erreichen kann, irgendwie mitnehmen kann.
Hm.
Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und ich glaube, deshalb so manchmal, wenn ich dann so voll in der Hektik bin oder so merke, ich bin in so krass etwas investiert und kopfmäßig und mein Kopf ist voll und irgendwann kommt so diese Erkenntnis, ey, warum sorgst du dich darum? Warum lässt du es zu, dass diese vergänglichen Dinge dich so bestimmen, dir keine Ruhe geben in der Nacht, sodass dein Herz nicht ausruhen kann? So oft. Und dann kommt diese Erkenntnis, wo ich mir denke, Mann, so, ich halte daran fest, obwohl ich nicht sollte.
Mhm.
Und diese Momente, ich habe schon das Gefühl, die kommen sehr oft. Ich vergesse die Vergänglichkeit des Lebens.
Hast du da ein konkretes Beispiel, das du teilen möchtest?
Ja.
Oder vielleicht später, ich weiß nicht.
Doch, also doch, ich habe auf jeden Fall, so, ich denke gerade nach, ob ich vielleicht noch, also eine Sache würde ich auf jeden Fall gern teilen. Ich überlege, ob ich gerade vielleicht spontan noch mal ein anderes Beispiel habe. Aber ne, an sich kann man auch darüber reden. Ich will nur jetzt nicht so einen unnötig langen Monolog machen, ey. Aber das, was ich gerne erzählen will, ist, so dieser ganze Umzug, den wir jetzt nach Israel machen, oder je nachdem, wann diese Folge online kommt, vielleicht auch gemacht haben. Wir werden sehen. Nee, aber das ganze Thema so mit unserer Wohnung, ne, so der Umzug, wir müssen unsere Wohnung aufgeben. Und ich weiß, dass ich zeitweise voll nach einem Weg gesucht habe, diese Wohnung irgendwie so zu behalten. Mhm. Ne, egal welchen Weg. So, ich habe drüber nachgedacht und es gab Optionen, die allerdings nur so halb legal waren. Aber wo ich selbst von mir aus gedacht habe, so ja, okay, egal, ich argumentiere mir das zurecht. Ich werde irgendwie einen Weg finden, die Wohnung selbst auf illegalem Weise zu behalten, dass wenn wir dann irgendwann doch zurückkommen nach Deutschland, dass wir doch einen Wohnsitz haben und vor allem die nice Wohnung haben, weil wir haben echt eine krasse Wohnung. Es ist einfach so. Und das ist echt so ein Geschenk. Und dann aber irgendwann musste ich zu dieser Erkenntnis kommen und ich bin froh, weil ich glaube, diese Erkenntnis, diese Art von Erkenntnis kommt nur von Gott. Ich glaube, das ist keine menschliche Weisheit so. Dass Gott mir nämlich irgendwann aufgezeigt hat, guck mal, das Problem ist nicht nur, dass du bereit bist, illegale Wege zu gehen, um deine Wohnung zu behalten, sondern das Problem ist, du bist nicht bereit, mir zu vertrauen, dass ich als Vater für euch als Kinder sorge. Hm. Und das stimmt.
Ja.
Und so, das war dieser Punkt, wo ich mir dachte, ey, wir haben gerade so einen Segen mit der Wohnung und ich muss ihn festhalten, weil ich ihn mitnehmen will in unseren nächsten Lebensabschnitt und weil ich mir irgendwie im Kopf vielleicht auch dachte, ey, danach kann nichts Krasseres mehr kommen. Und das war, glaube ich, so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich muss mir dessen bewusst sein, alles hat seine Zeit und bestimmte Dinge gehen irgendwann auch zu Ende und es ist nicht richtig, so an Dingen festzuhalten und Dingen einen größeren Wert zu geben, als sie eigentlich haben.
Ich finde es vor allem, so was unsere Wohnung angeht, ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen, also das sind andere Geschichten, aber als wir damals geheiratet haben, war das ja so eine wirklich knappe Geschichte mit der Wohnung. Also wir wohnen ja in Köln und da eine Wohnung zu bekommen, die auch noch bezahlbar ist, Leute. Und wirklich, Gott hat so krass versorgt. Wir haben innerhalb von einer Woche richtig zum Schluss eine riesige Wohnung bekommen. Für Kölner Verhältnisse zahlen wir das, was wir für unsere vielen Quadratmeter und quasi auch die Lage und so, zahlen wir das, was andere Leute in ihren Einzimmerwohnungen und Uni-WGs zahlen. Und Gott hat das so geführt und ich finde das so krass, dass wir in diesem Moment damals, hättest du uns gefragt, so, wir waren hundertprozentig, das ist nichts, was wir gemacht haben.
Naja.
Und jetzt sitzen wir hier, oder auch so du vor allem so die letzten Wochen, kurz das so von mir wegschieben.
Ja, ja.
Ich habe kein Problem, Leute. Ja, nein, Spaß. Aber so, dass wir jetzt so daran festhalten, als ob Gott nicht noch, also als ob sich Gott verändern würde. So als ob sein Charakter jetzt auf einmal in der Situation sich verändert hätte. Tut er nicht. Er ist und bleibt ein versorgender Gott.
Ja.
Und an, Entschuldigung, sag.
Sag. Ich dachte, du bist durch.
Nee, sag. Ich könnte jetzt einen Monolog halten, von dir inspirieren.
Nein. Und ich glaube, das sind halt so diese Erkenntnisse, die kommen, vor allem, wenn man an Gott glaubt. Weil dieser Gedanke so, vertraue ich Gott oder nicht, wird er mich versorgen oder nicht, die macht sich ein Mensch nicht, der nicht an Gott glaubt. Und ich glaube, aus rein menschlicher Sicht könnte man auch voll verstehen, dass man bereit ist, Wege zu suchen, um eine Wohnung zu behalten, die einfach ein großer Segen ist. Ne? Und die man halt.
Aber ist es dann noch ein Segen, wenn man da so götzenhaft dran festhält?
Ja, aber ja.
Ja, aber das ist eine philosophische Frage für einen anderen Tag. Tut mir leid, voll vom Thema.
Nee, aber lass uns auch weiter gucken. Ich habe nämlich noch ein, zwei Stellen.
Okay.
Und zwar eine Sache, die ich noch richtig interessant fand, einfach als so nächsten mäßig Lebensabschnitt oder Lebensbereich, wo hat sich das ausgeschrieben? Und zwar, da ging es so ein bisschen, ja, da geht es schon eher um so das Thema Gerechtigkeit. Und zwar, wo auch nochmal sehr deutlich wird, so diese Welt an und für sich, so es gibt keine Gerechtigkeit auf dieser Welt. Menschen untereinander sind nicht gerecht. Und wenn man diese Welt betrachtet, dann hat man auch oft das Gefühl, so, sie läuft nicht richtig. Jeder muss für sich kämpfen. Und was ich meine, steht zum Beispiel in Kapitel 8, in Vers 14, da schreibt Salomon, es ist eine Sinnlosigkeit, die auf der Erde geschieht. Es gibt Gerechte, denen geht es, als hätten sie Werke der Gottlosen getan. Und es gibt Gottlose, denen geht es, als hätten sie Werke der Gerechtigkeit getan. Und das finde ich so interessant, weil gerade so, wenn du in diese Welt guckst und dann so zum Beispiel nur mit Leuten, die nicht an Gott glauben, darüber redest, so Gott als der Gerechte, als jemand, der Gerechtigkeit schaffen wird und ähnliches, dann kommen oft so Argumente so von wegen, ja, aber guck doch in die Welt. guck mal, der ist ein Verbrecher, aber guck mal, wie gut es dem geht. Oder guck mal, der eine will wirklich gut leben, er will aufrichtig leben, er will ehrlich leben. Und guck mal, der ist arm. So, ist das ein gutes Beispiel oder nicht? Und ich glaube, wenn man in diese Welt guckt, dann merkt man so, die Gerechtigkeit, die eigentlich herrschen sollte, die gibt es nicht.
So dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang, weil ich jetzt das getan habe, wird mir das wieder erfahren. So, das findet nicht so wirklich statt.
Ja, und vor allem merkt man halt so diesen Kreislauf des Lebens, weil manchmal trifft man Leute, die so auch, also wo ich auch sagen würde, so, ey, ich rede mit denen und ich habe das Gefühl so, ey, die haben echt so ein Herz für bestimmte Dinge, die haben ein Herz für vielleicht Leute, die investieren sich voll und die machen und hin und her. Und dann am Ende erreichen sie aber nicht ihr Ziel. So, und dann denkt man sich so, ey, guck mal, der ist doch eigentlich ein, so objektiv gesehen, ein guter Mensch mit einem guten Willen und dem geht's richtig mies. Und dann gibt's aber Leute und dann werden die sogar gefeiert, keine Ahnung, da werden Dokumentationen über die gemacht oder ähnliches, die so den krassesten Raubüberfall, wo keiner das Geld kennt und wo Leute, weißt du, gegeneinander ausgespielt wurden und hin und her, man ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und so und so und so. Jetzt nur, um ein paar extreme Beispiele zu nennen. Und denen, so, da hat man das Gefühl, so, ey, eigentlich haben die alles. So, die haben Geld, die haben Reichtum, denen geht's eigentlich gut. Und dann merkst du so in den Gesprächen mit Leuten, dann fragt man sich oft so, warum die Mühe machen, wenn es am Ende eh ungerecht wird? Wenn wir es eh nicht in der Hand haben. Und dann war alle Mühe umsonst. Und dann stehst du vor nichts da.
Alles nur ein Haschen nach Wind.
Und ich glaube, das ist so eine Sache, die ich mir auf jeden Fall immer wieder auch so vor Augen führen muss. Im Sinne von, Gott ist derjenige, Gott ist einfach eine ganz andere Ebene, der eine echte Gerechtigkeit schenken wird. Und deshalb lohnt es sich, den gerechten Weg zu gehen, an Gott zu glauben, sich an seine Gebote zu halten, so wie er es auch am Ende vom Prediger sagt. Ne, weil es diese Gerechtigkeit gibt. So diese Welt an und für sich ist sinnlos. Es gibt nicht diese Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit in dieser Welt unter Menschen wird nicht einfach so, hergestellt, sondern es ist Gott, der am Ende aller Zeiten Gerechtigkeit schaffen wird. Und dann wird jeder seinen Lohn bekommen und deshalb lohnt es sich, für Gott zu leben und nicht für diese Welt, weil diese Welt einfach vergeht. Ne? Ja, das war noch so ein Gedanke, den ich dazu teilen wollte. Ich überlege gerade, ob
der nächste Punkt in deinem Monolog schon dran ist.
Nur jetzt rede ich gar nicht mehr.
Spaß, wir lieben Folgen, wo du so viel redest.
Nö.
Die höre ich mir dann zum Einschlafen ein.
Nö. Einfach nein. Also ich hätte noch einen Gedanken, aber
okay, dann leg los.
Das ist jetzt aber, ja gut, der Vers, könnte man so und so auslegen. Nee, aber was ich auf jeden Fall auch interessant finde, als Prüfung für sich selber, in Kapitel 8, in Vers 11, da schreibt er nämlich, weil nicht sofort die Strafe auf die bösen Werke folgt, wird dadurch das Herz der Menschen erfüllt, Böses zu tun. So dieses, eigentlich ist das ein ähnlicher Gedanke wie gerade eben so. Ne, jemand, wenn jemand bemerkt, so ey, wenn ich ungerechte Sachen tue, dann passiert mir nichts, dann bin ich eher angetan, es zu tun. Und diese Welt an und für sich, da passiert auch nichts. Aber Gott sieht es. Und wenn man diese Ebene von Gott nicht hat, dann ist man voll auch dazu eingeladen, einfach Wege zu gehen, die für einen selbst richtig sind, seinen eigenen Sinn zu finden, seinen eigenen Weg zu gehen in der Hinsicht, wo man einfach sich selbst als Maßstab nimmt. Was ist gerecht, was ist ungerecht? Und das ist so die Sinnlosigkeit irgendwie. Weil wenn jeder den ultimativen Sinn findet, dann, also es gibt, also weißt du, wenn jeder seine eigene Wahrheit hat, dann gibt es, also dann ist das voll schwer, diese objektive Wahrheit zu definieren, weil Wahrheit an und für sich etwas Objektives und nichts Subjektives ist. Und dann ist es halt voll schwer, in diese Welt zu gehen und zu sagen, ja, es gibt die Wahrheit, wenn jeder einfach ein anderes Leben lebt und jeder für sich aber sagt, ja, ich habe die Wahrheit. Und das ist halt schon sehr schwierig. Und mit diesen ganzen Gedanken, so, keine Ahnung, so dieses, ja, Eigentum, Freude, Alkohol, an anderen Stellen weiß ich, geht da auch viel darauf ein, so auf Bildung, auf Klugheit, dass man da alles rein investiert. Oder jetzt so das ganze Thema Gerechtigkeit, so wenn man sich nur diese Welt anguckt, dann ist dieses Leben voll sinnlos. Dann ist dieses Leben voll sinnlos. Aber es ist gut, dass wir Gott haben. Oder? Soll ich meinen Monolog weiterführen?
Ich will dich nicht unterbrechen, du bist hier richtig im Film.
Ja, und eigentlich habe ich richtig Durst.
Ja.
Naja, aber ich würde schon sagen, teil doch mal ein paar Gedanken dazu. Wie hast du denn Gott für dich in deiner Sinnlosigkeit damals erkannt? So, warum hat Gott dir Sinn gegeben? Oder worin hat er dir Sinn gegeben?
Im Leben. Also ich fand das Leben voll sinnlos. Also einerseits so...
Oder wenn du mit jemandem reden musst und dir jemand sagt, guck mal, warum glaubst du denn an Gott? Also warum gibt Gott dir Sinn in deinem Leben? Was würdest du sagen?
Also von einem damaligen Zeitpunkt, als ich nicht im Glauben war, so, ich weiß, ich hatte unfassbar viel Schuld auf mich geladen damals. Also ich habe sehr viele Menschen verletzt. In dem Sinne. Und auch Menschen, die ich sehr, sehr lieb hatte. Auch so meine Mutter zum Beispiel und so weiter. Und ich weiß, dass für mich das voll sinnlos war. So auch diese Schuld auf mir zu haben, so dieses, als ob das jetzt das war. Also so dieses, weil das innere Bedürfnis, so das, was ja auch im Prediger steht, so die Ewigkeit, die uns ins Herz gelegt wurde, so die war da, so dieses, da muss doch mehr sein.
Mhm.
Das kann doch nicht einfach sein, dass ich jetzt so einen Fehler gemacht habe und am Ende ist einfach nichts.
Mhm.
Und das war so der Moment, wo ich natürlich so darüber angefangen habe nachzudenken, damals, aber heutzutage vor allem so, ich habe ja auch schon offen so auf Instagram erzählt, so dass ich ja immer wieder mit Panikattacken kämpfe und das so mein Struggle ist und das mal mehr regelmäßig ist und mal weniger regelmäßig. Und vor allem so in den letzten 3-4 Monaten, wo das ja echt sehr, sehr regelmäßig wurde, ist mir nochmal bewusst geworden, wie soll ich das jetzt richtig sagen, damit das nicht falsch verstanden wird, aber wie nichtig meine Gedanken sind, weil die Gründe meiner Panikattacken sind ja eigentlich voll nichtige Sorgen. Nicht, dass Gott auf mich runterschaut und sagt, ah, deine Sorgen sind nichtig, weil Gott hat tiefes Mitleid mit uns und ist wirklich tief bewegt davon, wie wir uns auch fühlen und was so bei uns passiert. Aber gleichzeitig sind die Sorgen, die man sich macht, nichtig.
Mm.
Und ich glaube, das ist so, du bekommst das ja auch mit den Panikattacken und so weiter, dass mich der Gedanke der Nichtigkeit voll durchträgt in Momenten, wo vor allem so in diesen Zeiten, wo ich voll in so einer Spirale bin, wo ich denke, das Leben ist einfach so trist und
aber
so überfordernd.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe das Gefühl, dir fällt das ein bisschen schwer in Worte
ja?
zu fassen.
Ja, okay.
Aber komm, ich werde das versuchen.
Okay.
Weil ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das, was du sagen willst, ist so, also wenn man das Leben objektiv betrachtet, so auf dieser Erde und zum Beispiel so einen Menschen wie du, der mit Panikattacken zu kämpfen hat, dann könnte man schnell sagen, so mäßig, ja, das so, also du könntest traurig darüber sein, dass das so Teil deines Lebens ist. So, du denkst dir, darüber muss ich mein Leben definieren, das ist der Sinn irgendwie in meinem Leben. Aber weil du weißt, weil du gläubig bist, dass das nicht das Ende vom Lied ist, denkst du dir, egal, das, was jetzt alles ist, es fällt nicht ins Gewicht für das, was danach kommt. Fasst das zusammen?
Ja,
oder nicht so.
Aber also das stimmt auf jeden Fall auch, was du sagst. Aber
danke.
Das, was ich meine, ist viel eher so diesen, auch wenn die Gedanken so richtig wild sind, dass ich weiß, die Wahrheit ist, es ist nichtig.
Okay.
So, ich darf an dieser Nichtigkeit festhalten, an dieser Schönheit der Nichtigkeit, so dieses, vielleicht mache ich mir, also in meinen Gedanken ist ein Problem voll groß und ich drehe mich in dieser Spirale und zerfresse diesen Gedanken gefühlt und es kommt voll wie so Überforderung über mich in so einer Wolke. So, dann weiß ich, ich kann daran festhalten, es fühlt sich vielleicht gerade gar nicht so an, aber es ist voll nichtig. Es ist vergänglich und alles, jetzt wieder so richtig der Johannes, das Johannes-Zitat. Es
richtig
ist alles,
der Johannes.
Ja, Mann. Der Johannes hier. Es ist alles unter der Sonne. Mhm. Und ich darf auf den schauen, der über der Sonne ist.
Ja, voll die gute Überleitung, weil gerade nachdem wir so, und ich denke, das ist gut, gerade nachdem wir uns auch so vor Augen geführt haben, wie im Endeffekt sinnlos das Leben auf dieser Erde ist, wie sehr wir doch so gewissen Kreisläufen einfach ausgesetzt sind. Ich glaube, wir hatten jetzt gar nicht darüber gesprochen, aber am Anfang vom Predigerbrief sagt er ja, ne, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, der Wind kommt, der Wind geht, alle
alles
Meere fließen
Zeit.
Ins Meer und das Meer fließt nicht über. So, alles hat sein, also alles hat seinen Ablauf irgendwie und alles dreht sich nur um sich selber. Ne? Und nachdem wir, glaube ich, gerade auch so einfach sehr betont haben, das Leben ist sinnlos, vor allem ohne Gott, ist es, glaube ich, gut, gerade jetzt auch den Fokus einfach nochmal drauf zu legen, ne, in Gott finden wir Sinn.
Mhm.
Und in Gott finden wir das, oder Gott stillt das, was diese Welt nicht stillen kann.
Mhm.
Und gerade nach all dem, so, also wir haben ja über die verschiedensten Lebensbereiche gesprochen und das sind ja auch immer Sachen und so begegnen wir auch Leute immer wieder in dieser Welt und so waren wir auch teilweise selber unterwegs, ne, dass wir all das, was wir machen, wir suchen darin unsere Zufriedenheit, wir suchen darin unseren darin, unsere Bedürfnisse zu stillen. Wir suchen darin unseren Sinn, unsere Ruhe. Hm. Ne? Und dabei sagt dann zum Beispiel Jesus, und deshalb war das eine gute Überleitung, ne, er sagt, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder durstig werden. In Johannes 4, in Vers 13. Ne, er sagt quasi, also ne, an dieser Situation spricht er mit einer Frau am Brunnen, aber ne, mit anderen Worten, er sagt so, guck mal, wenn du diese Welt trinkst, wenn du für diese Welt lebst, du wirst wieder durstig. Du wirst dein Ziel in dieser Welt nicht erreichen. Mhm. Bei allem, was du suchst, bei allem, was du versuchst, wirst du nicht an dein Ziel gelangen. Mhm. Du trinkst Wasser und du wirst wieder durstig. Und dann sagt er aber über sich quasi, ne, das Wasser, das er gibt. Er sagt aber in Vers 14, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr durstig werden, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in Ewigkeit Leben quillt.
Hm.
Und das, was Gott uns bietet, ist der komplette Gegensatz zu dem, was diese Welt uns bietet. Ne, Salomon sagt es, ey, ne, Häuser, Spaß, Alkohol, Bildung, ne, alles, was wir erreichen können, das wird vergehen. Alles, was wir erreichen können, wir werden unseren Durst niemals stillen. Und dann sagt Jesus, guck mal, aber wenn du zu mir kommst, dann findest du Sinn. Dann findest du Ruhe für dein Leben. Dann weißt du, wofür du hier bist. Dann weißt du, was nach dem Leben kommt. Du weißt, dass diese Welt nichtig ist. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung. Und das ist so, was ich für mich so voll so daraus mitgenommen habe, gerade so in den letzten Tagen, dass man sich dort damit beschäftigt hat, ne, dass man sich selber immer wieder einfach ehrlich reflektiert. Lebe ich wirklich aus dem Wasser Gottes heraus? Hm. So lebe ich wirklich in einem gestillten Durst? Oder versuche ich doch durch die Dinge in meinem Leben, ne, durch die Ehe, durch die Arbeit, durch die Gemeinde, durch meine ganzen Aktivitäten oder
durch ähnliches, die nächste Wohnung.
Durch die Wohnung, genau. Oder gibt es doch Dinge, wo ich glaube, das würde meinen Durst noch viel eher stellen und das würde mir noch viel mehr Ruhe und Sicherheit geben als Gott.
Mhm.
Ich glaube, das ist so die Herausforderung.
Mhm. Aber also ich kann das voll verstehen. Das ist auch berechtigt, dass du da diese Gedanken hast. Und das, was mich halt voll fasziniert an diesem ganzen Nichtigkeitsthema, ist halt auch dieser Aspekt, dass da auch voll die Schönheit in dieser Wahrheit ist. Also so, man liest durch Prediger und vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal gelesen und dachte so, wieso ist der so depressed? Also so ist sein Problem. Und dann auf der anderen Seite, wenn man so erkennt, so das, was du sagst, alles ist so nichtig und dann sich das Evangelium so daneben legt, dann weiß man, so die Wahrheit macht tatsächlich frei.
Mhm.
Also wirklich wahrhaftig. So zu erkennen, dass alles das, was er schreibt, ist so nichtig und wir brauchen ein Prediger, der uns wirklich das Evangelium predigt, nicht diese Nichtigkeit dieser Welt. Und das quasi nochmal so als Kontrast dazu und wie viel Frieden
ja,
da
einfach,
ist.
Ja, einfach auch, was für ein Gewicht so das Evangelium mit sich bringt, was für einen wirklich sehr deutlichen Unterschied es macht, ne, im Gegensatz zur Welt. So, die Welt lebt nur für sich, dreht sich um sich selbst, vergeht irgendwann. Und das Evangelium, das Leben bei Gott wird niemals vergehen. Wir leben in Ewigkeit, wir werden bei ihm sein und können deshalb einfach auch viel besser beurteilen, ne, was dieses Leben in der Welt ausmacht. Das können Menschen, die halt nicht an Gott glauben, leider oft halt gar nicht und leben deshalb für Dinge, die vergänglich sind. Und ich glaube, da können wir auch voll als Zeugnis dienen, indem wir für Gott leben und als Zeugnis von ihm.
Hm.
Ja, Mann, das ist schon ein krasses Buch, Prediger. Ich will jeden an dieser Stelle dazu ermutigen, das Buch mal zu lesen und sich selber einfach mal vor Augen zu führen, so, ey, Was macht dieses Leben eigentlich aus? Oder was macht es nicht aus? Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung.
Hm. Und auch nochmal die Predigtreihe von Johannes, die war wirklich sehr ermutigend.
Ja.
Also alles, was ich da bis jetzt mitbekommen habe. Ich finde, Johannes hat einen sehr interessanten Predigtstil. Ja.
Ja, aber an dieser Stelle gerne auch, ich habe es schon gesagt, aber jeder, der das hört irgendwie und ja, ich will einfach dazu einladen, so ehrlich mit sich selbst zu sein und sich selber so zu fragen, ne, welche Bereiche in meinem Leben oder welche Entscheidungen treffe ich gerade oder woran halte ich an meinem Leben fest und was für einen Wert gebe ich Dingen? Ich habe voll gemerkt, gerade auch, ne, ich habe das von der Wohnung erzählt, aber es gibt auch andere Dinge, so, wo ich immer wieder merke, da investiere ich so viel und da sorge ich mich so viel, weil ich dem Ganzen einen Wert gebe, das es eigentlich nicht hat, so. Und dass ich mich viel zu selten darauf besinne, worum geht es eigentlich Gott? Und treffe ich geistliche Entscheidungen oder treffe ich weltliche Entscheidungen? Ich glaube, es ist sehr gut und das hat sehr viel Potenzial, uns einfach auch weiser zu machen. Gerade das Buch Prediger mit den Erkenntnissen daraus. Von daher möchten wir da gerne zu einladen. Hm. Nice. Möchtest du noch was sagen, Esther?
Nee. Ich finde, das war eine sehr gelungene Folge.
Nice.
Aber ich glaube, du hast an vielen Punkten unseren Kollegen falsch ausgesprochen. Der Kollege heißt nämlich Salomo. Du hast den Salomon genannt die ganze Zeit.
Hä, nein, der heißt Salomon.
Wir gucken, der heißt nicht Salomon.
Was wetten wir?
Der heißt Salomo.
Warte, ich hab das hier. Warte. Freunde, ihr müsst jetzt auch mit dranbleiben. Warte, ich hab doch
hier. Boah, das wäre so ein Fail, wenn er. Also ich hab's eben gegoogelt. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Weil du hast es so ein paar Mal gesagt und ich war so, is he aware?
Hier, nee, das ist das Hohelied.
Leute, ihr seid Prediger. Live dabei, wie der gerade gleich hochgenommen wird.
Ey, doch, krass, bei mir steht auch Salomo. Ey, wieso habe ich denn Salomon im Kopf? Ach so.
Das ist natürlich jetzt keine offizielle Zurechtweisung meines Ehemannes gewesen, falls das gewisse Menschen in den Kommentaren wieder behaupten.
Ich glaube, aber ich habe das verwechselt oder ich habe das so in meinem Kopf abgespeichert, weil zum Beispiel bei mir steht bei Entstehungszeit bla 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 und dann gegen Ende des Lebens Salomon. Salomos? Hä? Wo habe ich das N, Alter?
Dieser Moment, wenn du versuchst, so hoffnungslos irgendwas zu argumentieren. Du darfst es auch einfach einsehen, dass du dich vertan hast.
Alter.
Und ich dachte so, du machst einfach deinen Remix, weil du immer, als du den Namen ausgesprochen hast, zum Ende mal voll leise wurdest. Und ich dachte, ist er sich nicht sicher? Und du warst so, das aber
hey, krass. Okay. Ich glaube, das ist ein guter Moment, um diese Folge zu beenden.
Und super, dass wir das auch noch auf Film machen. Auf Film. Weißt du, von 1940. Film. Oh. Safe, da gab es noch keinen Film. Egal, alles gut. Leute, das war unsere Folge.
Okay. Ja, unterstützt uns sehr gerne. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr uns auch finanziell unterstützen, das ganze Projekt. Ansonsten sind wir, den Link findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten sind wir sehr dankbar über jeden Kommentar, über Zeugnisse vielleicht auch. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Ansonsten auf Spotify und Apple Podcasts lasst gerne eine Bewertung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschö.
Tschüss.